Liebe Geschwister, vielen Dank für die Einladung. Ja, hier unten draufklicken. Danke. Wir wollen uns heute mit einem Thema beschäftigen. Bitte entschuldigt, dass meine Stimme etwas angeschlagen ist. Ich muss also zwischendurch etwas trinken. Ich hoffe, ihr stört euch nicht daran. Geistliche Entscheidungen treffen und umsetzen. Warum ist das nötig? Und wir haben gerade ein Lied gesungen, so groß ist der Herr, den alle Schöpfung preist. Ist es so? Ich finde in der Offenbarung einen Vers, der ist in der Zukunft. Und da gibt es eine Situation, wo die ganze Schöpfung ihn anbetet, unseren Herrn. Ja? Und jedes Geschöpf, das im Himmel und auf der Erde ist und unter der Erde, und alles, was in ihnen ist, hörte ich sagen, dem, der auf dem Thron sitzt. Aber das ist in Zukunft, den alle Schöpfung preisen wird. Denn wir sehen ihn noch nicht alles unterworfen. Wir haben also gerade etwas deutlich gemacht, was in der Zukunft liegt. Und wir müssen das wohl auseinanderhalten. Es gibt Dinge, die sind erst in der Zukunft. Und das macht einen großen Unterschied. Unser Herr Jesus Christus ist natürlich mächtig und erhaben. Aber es gibt zurzeit jetzt ein Spannungsfeld, in das wir gestellt sind. Und dieses Spannungsfeld ist, in dem wir leben. Und die ganze Schöpfung preist ihn eben jetzt noch nicht. Und wir leben in dieser Schöpfung. Wir leben in einem geistlichen Spannungsfeld, wenn wir geistliche Menschen sind. Nun, was bedeutet das? Ein Christ hat eine alte Natur. Und diese alte Natur, möchte ich sagen, ist autonom. Stellt euch vor, ihr hättet ein Auto, das fährt alleine los. Es steht mit der Garage, auf immer geht der Motor an und es will rausfahren. Zum Glück ist da noch die Garagentür. Ihr müsst immer wieder hinrennen und es ausmachen. So ist das mit der alten Natur. Die alte Natur in dem Menschen hat eine Autonomie. Sie handelt selbstständig. Nun, bei dem Menschen, der kein Christ ist, ist das kein Problem. Er tut einfach das, was die Natur will. Was möchte die Natur? Die Natur hat bestimmte Bedürfnisse, die möchte sie befriedigen. Sie möchte sich in den Vordergrund stellen. Sie möchte auch etwas haben. Sie möchte bestimmte Bedürfnisse natürlich befriedigt haben, wie Hunger, Durst, bestimmte Gefühle. Sie möchte wertgeachtet sein. Das sind alles Bedürfnisse der alten Natur. Und diese Bedürfnisse sind einfach da und sie bestimmen das Leben. Nimm dir doch, was du brauchst. Und wenn du jetzt benachteiligt wirst, dann stell dich doch in den Vordergrund und sage, was du brauchst. Das ist die alte Natur. Aber wir sehen jetzt einen Christen, der hat eine neue Natur. Und diese beiden sind zueinander entgegengesetzt. Ein Christ hat eine geistliche Natur. Aber das Problem ist, dass in dem Christen die alte Natur weiterhin autonom handelt. Das ist Wort der Schrift. Im Epheserbrief taten wir den Willen des Fleisches und den Willen der Gedanken. Das heißt, unsere alte Natur hat einen autonomen Willen und wir haben autonome Gedanken. Die sind einfach da und die wollen immer wieder sich in den Vordergrund drängen. Und jetzt hat ein Christ also ein gewaltiges Spannungsfeld. Er hat einen Motor, der ständig anläuft, der ständig etwas tun will, sich in den Vordergrund rücken will, auch wertgeschätzt werden will, der seine Meinung durchsetzen will und so weiter. Und er hat eine geistliche Natur von Gott geschenkt bekommen, wenn er Christ ist, seinen Geist. Und nur wer seinen Geist hat, ist Kind Gottes. Wer seinen Geist nicht hat, ist Kind Gottes nicht. Und dieses gewaltige Spannungsfeld, in dem wir leben, als Christen, bedeutet, dass wir Entscheidungen treffen müssen. Aber wie treffen wir Entscheidungen? Treffen wir Entscheidungen, die geistlich sind, von unserer neuen Natur bestimmt sind, oder treffen wir Entscheidungen, die von unserer alten Natur bestimmt sind? Und wir möchten jetzt einfach nicht weiter in diese Theorie hineingehen. Vielleicht können wir das später irgendwann machen, dann müssten wir uns mit diesen Grundlagen beschäftigen aus dem Epheserbrief und aus dem Römerbrief, sondern wir wollen ein Stück lesen von David. Und dort kommen wir in Kämpfe. Und wir Christen sind nicht aufgefordert, zu kämpfen an der Front mit Waffen, auch nicht aufgefordert, gegen unseren Bruder, gegen unsere Schwester zu kämpfen, niemals gegen Menschen zu kämpfen. Woher nehme ich das? Weil der Paulus im Epheserbrief sagt, unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut. Niemals. Unser Kampf als Menschen ist niemals gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Gewalten, gegen die Mächte, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die Geister der Bosheit in der Himmelswelt. Es gibt also eine ganz gewaltige überirdische Welt. Und diese Erde ist von dieser Herrschaft eingenommen. Da ist es also eine gewaltige, gegen Gott gerichtete Macht, die natürlich einen natürlichen Menschen beeinflusst. Die alte Natur ist von dieser Macht beeinflusst. Und darum steht ein Christ in einem geistlichen Spannungsfeld. Und es gefällt diesen bösen Mächten, wenn die alte Natur jetzt zum Vordergrund kommt, dann hat diese böse Macht gewonnen. In einer Gemeinde, in einer Familie. Und so ist ein Christ in einem ständigen Kampf. Das müssen wir wissen. Wenn es in einer Familie oder Gemeinde Schwierigkeiten gibt, dann vielleicht, weil es dieses Spannungsfeld gibt. Und darum möchte ich voranschreiten, Schwierigkeiten und Kämpfe gehören dazu. Schwierigkeiten und Kämpfe sind doch gerade in dieser Situation natürlich und normal. Und darum sagt der Psalmist im Psalm 34, Vers 20, vielfältig ist das Unglück des Gerechten. Aber aus allem errettet ihn der Herr. Hier wird häufig der zweite Teil des Verses des Psalms in Vordergrund gestellt. Und man hält sich daran fest, ja, der Herr rettet mich. Das mag sein. Aber zuerst steht einmal dieser Grundsatz, vielfältig ist das Unglück des Gerechten, eine Beobachtung. Wer Christ wird, der hat etwas Wunderbares. Er wird einmal im Himmel sein. Er hat sein Leben jetzt schon ausgerichtet auf eine Zukunft, die Bestand hat. Das ist wunderbar, aber diese Zukunft beginnt jetzt schon. Er hat in seinem Herzen schon ein Stück vom Himmel, diese neue Natur. Und sie ist gegensätzlich zu der alten Natur. Und damit muss es doch Spannungen geben und Kämpfe und auch Unglück. Weil diese alte Natur und diese alten Mächte es natürlich nicht wollen, dass jemand geistlich auf Gott ausgerichtet ist. Und so ist es normal, wenn du zu Gott kommst, dass eben nicht alles gut ist. Und dass dieser große König, von dem wir gerade gesungen haben, die eben nicht in allen Dingen ein Himmelreich auf Erden bietet, sondern im Gegenteil. Im Gegenteil. Ein Knecht ist nicht größer als sein Herr, lesen wir. Und unser Herr Jesus ist das geschlachtete Lamm. Er ist der König in Niedrigkeit. Er ist der, der viel Anfechtung und Spott ertragen musste. Und in allen diesen Dingen hat er sich niemals zur Sünde verleiten lassen. Das ist geistlich. Er hat die Anfeindungen der Leute ertragen. Er wurde angespuckt, er hat nicht zurückgeschlagen. Er wurde missachtet. Er, der Schöpfer und Miterhalter der Welt, wurde verneint. Er wurde nicht angenommen. Er wurde nicht wertgeschätzt. Und hat er sich dagegen gesträubt? Ihr müsst mich jetzt aber doch mal loben. Ich bin euer Schöpfer. Nun achtet mich doch mal. Nein, niemals. Er hat in allen geistlich gehandelt. Bis an sein Lebensende. Und so sind auch wir. Und darum David. David als ein Typus auf den Herrn Jesus Christus. Und wenn wir von einem Kampf lesen, dann möchte ich nicht, dass wir jetzt fleischlich in den Krieg ziehen und Menschen bekämpfen. Sondern wir müssen hinter gewissen Schwierigkeiten und Angriffen immer sehen, es gibt eine wahnsinnig große, überirdische, geistliche Welt, die von den Mächten der Finsternis beherrscht ist und die auch Kinder Gottes beeinflusst durch die alte Natur. In diesem geistlichen Kampf stehen wir. Und darum müssen wir geistliche Entscheidungen treffen. Und diese geistlichen Entscheidungen sind wichtig. Und Gott hat einen sehr wunderbaren Knecht, den Epaphras, der drückt aus, wie diese geistlichen Entscheidungen sein sollen. Und ich möchte das einmal lesen aus dem Kolosserbrief. Das ist immer noch nicht unser Hauptthema. Ich lese Kolosser 4, Vers 12.
Es grüßt euch Epaphras, der von euch ist, ein Knecht Christi Jesu, der alle Zeit für euch ringt in den Gebeten, dass ihr vollkommen und völlig überzeugt in dem Willen Gottes dasteht.
Drei Dinge sind Gebetsanliegen des Epaphras. Und ich wünsche uns, dass wir diese Dinge zum Gebetsanliegen machen in unseren Gebetsstunden, in unserem Alltag, für uns selbst, für unsere Familien und für die Versammlung. Drei Dinge. Wir sollen alle Zeit vollkommen, völlig überzeugt in den Willen Gottes dastehen. Es geht um den Willen Gottes. Ein Christ hat also den Geist Gottes geschenkt bekommen. Und dieser Geist Gottes wird von unserem Herrn Jesus definiert als etwas, was uns in alle Wahrheit leitet. Das ist ganz wunderbar. Ein Christ ist nicht hoffnungslos. Er muss jetzt nicht wahnsinnig viele Vorträge anhören. Durch den Geist Gottes wird er in alle Wahrheit geleitet, wenn er sich diesem aussetzt. Zum Beispiel jetzt, indem wir das Wort Gottes hören, setzen wir uns aus ihm. So, und dieser Geist Gottes macht uns den Willen Gottes deutlich. Und es ist jetzt der Wunsch Gottes, dass wir als Christen den Willen Gottes erkennen, und zwar nicht nur ein bisschen, sondern vollkommen. Jeder von uns, der hier ist und Christ ist, sollte sich dadurch auszeichnen, dass er den Willen Gottes vollkommen erkennt über sein Leben. Wo ist mein Platz, den ich einnehmen soll? Wie soll ich an diesem Platz agieren? Wo ist meine Verantwortung? Wo ist meine Gabe? Wo ist meine Aufgabe? Nicht die meines natürlichen Menschen. Wir müssen sehr unterscheiden zwischen natürlichen Gaben und geistlichen Gaben. Nicht jede natürliche Gabe ist unbedingt geistliche Gabe in der Gemeinde. Aber wo ist der Platz, den Gott mir gegeben hat? Wo ist der Ehepartner, den Gott mir für mich hat? Wo ist der Ort, wo ich arbeiten soll? Wo ist der Platz, an welcher Gemeinde soll ich dienen? Das sind alles ganz viele Fragen, die müssen wir uns stellen. Wie soll ich auf diese Frage meiner Arbeitskollegen antworten? Wie soll ich auf diese Anfrage reagieren? Wie soll ich auf diese Beleidigung reagieren? Etc. Ihr könnt es ausführen. Aber ein Christ zeichnet sich dadurch aus, dass er in allen Dingen vollkommen den Willen Gottes kennt. Wir sollen uns also nicht damit entscheiden, das kann ich eben noch nicht wissen, sondern Epaphras betet darum, zeichne dich doch dadurch aus, dass du den Willen Gottes über dein Leben vollkommen kennst. Zweitens, du sollst davon überzeugt sein. Eine Überzeugung ist etwas, was mir nicht so schnell kaputt gemacht wird. Nun, ich habe erkannt, ich solle diesen Dienst nicht tun. Und jetzt kommt jemand, ja weißt du, aber das ist doch gerade deine Aufgabe und du kannst es doch viel besser als der andere. Ja Mensch, soll ich es vielleicht doch machen, dann mache ich es eben. Ja, schon ist meine Überzeugung über den Haufen geworfen. Gott hat mir erst gezeigt, ich soll es nicht tun, ich sollte demütig vielleicht einen anderen Dienst tun, aber andere fühlen sich dadurch und ich werde beeinflusst. Und dann kommen wir dahin, dass wir Entscheidungen so treffen, wie die meisten unserer heutigen Zeit. Sie treffen Entscheidungen nach dem Gefühl. Wie fühlt sich das an, wenn ich diese Entscheidung treffe? Nun überlege dir, es fühlt sich so an, kommst du heute mit zu dem Geburtstag? Nein. Och, da bin ich ja so traurig. Ja gut, dann will ich ja nicht traurig machen. Oder wie fühlt sich das an, wenn du eine geistliche Entscheidung triffst als verantwortlicher Bruder in der Gemeinde? Ja, wir machen deutlich, was der Dienst der Schwestern und der Bruder ist. Ja, aber jetzt machen wir vielleicht manche traurig, die diesen Dienst gerne getan hätten. Aber wir wollen ja niemand traurig machen. Also fällen wir jetzt eine andere Entscheidung. Aber wir lassen uns von unseren Gefühlen leiten. Das ist ganz häufig so. Wie fühlt sich das an, wenn ich diese Entscheidung treffe und umsetze? In meiner Familie oder so? Ja? Und ein anderer Weg heutzutage ist diese Entscheidung mit, wie viele positive und negative Dinge gibt es, und dann mache ich das. Aber alles das sollen wir nicht tun. Wir sollen überzeugt sein, was der Wille Gottes ist, und die Überzeugung uns nicht madig machen. Und das dritte Gebetsanliegen ist, wir sollen stehen in dieser Entscheidung. Das heißt, es gibt ganz viele Winde, die uns umwerfen wollen. Die sind gegen uns. Der Wind bläst gegen den, der weiß von Gott, was er tun soll. Und die wollen ihn umkippen. Es kann aus der Gemeinde kommen, aus der Familie kommen, das kann aus einem anderen Umfeld kommen, nur damit du den Willen Gottes nicht so tust, wie du ihn erkannt hast. Und das merkt er auch. Und darum sagt er, es ist wunderschön, wenn ein Kind Gottes weiß, was Gott will. Nicht, was sein eigenes Fleisch will, was die anderen wollen, weiß, was Gott will. Und wenn er daran überzeugt ist und wenn er nicht umfällt. Das ist also der Wunsch Gottes. Und jetzt wollen wir uns mit David beschäftigen.
Ich hatte gehört, dass mein Schwiegervater vor einiger Zeit etwas von David schon betrachtet hat, sodass ich da einfach jetzt einsteigen kann. Und ich möchte lesen aus 1. Samuel Kapitel 30. 1. Samuel Kapitel 30, hier geht es also um Kämpfe. Und wenn wir das jetzt zur Kenntnis genommen haben, was ich sage, dann müssen wir also sagen, es ist ein Bild für den geistlichen Kampf, den wir auch kämpfen als Christen. Die Situation, in der David also jetzt hier steht, ist folgende. Saul ist der amtierende König des Vereinigten Israelitischen Reiches. Aber Saul hat wohl zur Kenntnis genommen, dass er Gott ungehorsam war. Er hat sich also von seinen eigenen Dingen und von anderen leiten lassen und handelte darum sehr unglücklich und war zum Schaden für die Gemeinde. Ein sehr interessanter Punkt. Und jetzt hat Gott einen anderen sich ausgesucht, David nach seinem Herzen. Und das hat ihm Saul wieder missfallen. Und er hat versucht, David zu bekämpfen. Und so war David eigentlich der amtierende König, der gesalbte König, aber er wurde nicht rangelassen von Saul. Und Saul wollte ihn bekämpfen. Eigentlich ein Unterfangen, was von vornherein zum Scheitern verurteilt ist. Denn auf David ruht der Segen Gottes. Aber David hat davon nichts gemerkt. Er musste nämlich fliehen. Und er irrte umher, jahrelang, von einem Ort zum anderen. Von einer Höhle zur anderen. Immer wieder kamen Kämpfe. Immer wieder musste er wieder fliehen. Fast hätte er sein Leben verloren. Und nach sammelten sich um ihn herum viele Leute, 600 Mann, die er alle versorgen musste. Und diese ständige Ungewissheit, werde ich morgen umkommen, werde ich übermorgen umkommen. Und so traf er eine Entscheidung, ich gehe zu den Philistern über. Jetzt wird Saul mich in Ruhe lassen. Und er erwählte sich Ziklag, einen Ort, in dem er wohnte. Ihr seht hier die Landkarte von Israel. Und an diesem Punkt ist Ziklag. David erwählte sich also dort zu wohnen. Er siedelte über von Juda nach Ziklag. Das ist eine Luftaufnahme. Früher war das ja so, Städte waren etwas befestigt auf einer Anhöhe, dass man sich gut verteidigen konnte. So stellt sich das dar. Ziklag also schon, hier ist das Philisterland im Land der Philister. Und das sehen wir heute davon. Und dann wurde David aufgefordert, nachdem er nun bei den Feinden von Israel wohnte, mit ihnen zu kämpfen. Das hat Gott verhindert und er kehrte dann von diesem Kampf zurück und kam wieder an seinen Ziklag, zurück an seinen Heimatort, wo er beschlossen hatte zu leben. Und hier steigt die Geschichte ein. Ich möchte nur einige Teile davon lesen. Und es geschah, als David und seine Männer am dritten Tag nach Ziklag kamen, waren die Amalekiter in das Südland und in Ziklag eingefallen. Und sie hatten Ziklag geschlagen und mit Feuer verbrannt. Und sie hatten die Frauen und was sonst in der Stadt war, gefangen weggetrieben, vom kleinsten bis zum größten. Sie hatten aber niemand getötet, sondern sie weggetrieben und waren abgezogen. David und seine Männer kamen zur Stadt. Und siehe, sie war mit Feuer verbrannt. Und ihre Frauen, Söhne und Töchter waren gefangen weggeführt. Da erhoben David und das Volk, das bei ihm war, ihre Stimme und weinten, bis sie nicht mehr weinen konnten. Und die beiden Frauen Davids waren gefangen weggeführt worden, Ahinoam, die Jezreelitin, und Abigail, die Frau Nabals des Karmeliters. Und David war in großer Bedrängnis, denn das Volk sprach davon, ihn zu steinigen. Denn die ganze Seele des Volkes war erbittert, jeder war erbittert wegen seiner Söhne und wegen seiner Töchter. Aber David stärkte sich in dem Herrn, seinem Gott. Und David sagte zu dem Priester Abiatar, dem Sohn des Ahimelech, bring mir doch das Ephod her. Und Abiatar brachte das Ephod zu David und David befragte den Herrn, soll ich dieser Schar nachjagen, werde ich sie einholen? Und er sprach zu ihm, jage ihr nach, ja, du wirst sie gewiss einholen und die Gefangenen ganz gewiss befreien. Da zog David hin, er und die 600 Mann, die bei ihm waren, und sie kamen an den Bach Besor, wo einige zurückblieben und Halt machten. Und David jagte ihnen mit 400 Mann nach, denn 200 Mann, die zu erschöpft waren und über den Bach Besor zu gehen, blieben zurück. Dann kommt eine Situation, Vers 11 bis 20. Sie ziehen dann los mit den 400 Mann, die noch kämpfen wollten und kämpfen konnten, treffen unterwegs einen Ägypter, der führt sie zu dem Lager der Feinde, die seine Stadt niedergebrannt hatten und seine Familie und alles, was darin war, weggenommen hatten. Und sie können sie schlagen und alles, was ihr Eigentum ist und die ganze Beute für sich in Anspruch nehmen. Und dann lesen wir weiter, Vers 21, sie kommen jetzt zurück. Und David kam zu den 200 Männern, die zu erschöpft gewesen waren, um David zu folgen. und die man am Bach Besor zurückgelassen hatte. Und sie gingen David und dem Kriegsvolk entgegen, das bei ihm war. Und David trat zu dem Volk und fragte sie nach ihrem Wohlergehen. Und allerlei Böse und Nichtswürdige von den Männern, die mit David gezogen waren, sagten, weil sie nicht mit uns gezogen sind, wollen wir ihnen nicht von der Beute, die wir den Feinden entrissen haben, geben. Sondern jeder nehme seine Frau und seine Kinder, die können sie mitnehmen und gehen. Aber David sagte, macht es nicht so, meine Brüder, mit dem, was der Herr uns gegeben hat. Er hat uns bewahrt und diese Schar, die über uns gekommen war, in unsere Hand gegeben. Und wer sollte in dieser Sache auf euch hören? Denn wie der Anteil dessen, der in dem Kampf hinabzieht, so sollte auch der Anteil dessen sein, der bei dem Tross bleibt. Miteinander sollen sie teilen. Und so geschah es von diesem Tag und darüber hinaus. Und David machte es zur Ordnung und Recht für Israel bis auf diesen Tag. Und David kam nach Ziklag und er sandte von der Beute den Ältesten in Juda, seinen Freunden, und ließ ihnen sagen, siehe, da habt ihr ein Segensgeschenk von der Beute der Feinde des Herrn, denen in Bethel und denen in Ramoth im Südland und denen in Jattir, dann werden viele, viele Orte aufgezählt, Vers 31, und denen in Hebron und nach allen Orten, wo David mit seinen Männern umhergezogen war. Wir hatten schon das Thema Kämpfe gehören dazu. Und so können wir das jetzt einordnen. Es gibt kein Kind Gottes ohne Kämpfe. Es ist natürlich. Es gibt kein Kind Gottes ohne Unglück. Niemals. Es kann es nicht geben. Entscheidungen sind wichtig. David, der gesalbte König, der verfolgte König, traf eine Entscheidung, die ihn nach Ziklag führte. Und wir wollen uns damit beschäftigen, wie traf er diese Entscheidung? Nun, zuerst einmal müssen wir uns damit beschäftigen. David irrte also umher mit seinen über 600 Männern. Und da kommt der Prophet Gad zu ihm, ein Mann Gottes. Und dieser Prophet Gad sagte zu ihm, wir müssen das nicht aufschlagen, 1. Samuel 22, Vers 5, bleib nicht auf dieser Bergfeste, geh hin und begib dich in das Land Juda. Wort Gottes an David. David zieht sich zurück in das Gebirge hier, in den Gebirgszug, und Gad sagt, versteck dich nicht da, geh in das Land Juda. Aber, lieber Freund, da ist doch der Saul, der mich verfolgt. Und Gad sagt, geh in das Gebiet, wo du nur umherirren wirst. Geh in dieses Gebiet, genau dort, wo dich jemand sucht, weiche dem Kampf nicht aus. Oh, wir wollen dem Kampf lieber ausweichen. Und wir sagen, ich möchte lieber keinen Stress haben in der Gemeinde und in der Familie und überall. Ich möchte mich diesen geistlichen Kämpfen entziehen. Aber Gad sagt dem David, mach das nicht. Bleib nicht auf der Bergfeste, geh in das Land Juda. Und das ist der einzige Hinweis, den wir bekommen von David. So erlebt er das Wort Gottes. Und so ist es auch bei uns, wenn wir geistlich nachdenken wollen, wo will uns Gott hinhaben, dass wir fragen sollen, was will Gott? Und so müssen wir uns mit seinem Wort beschäftigen. Und Gott redet zuallererst durch sein Wort. Das lesen wir auch bei Jeremia. Der Prophet, der einen Traum hat, erzählt den Traum. Aber wer das Wort Gottes hat, sage das Wort Gottes. Und darum haben wir das Wort Gottes. Nein, wir brauchen nicht Gottes Nähe fühlen und von Gott träumen. Gott redet durch sein Wort zu uns. Und damit müssen wir uns beschäftigen, damit wir vollkommen und völlig überzeugt im Willen Gottes dastehen. Und David sollte dorthin gehen. Wo ist dein Platz und deine Aufgabe? Und was erlebte dann dort dieser David? Er erlebte eine ganz interessante Sache, nämlich, und Saul suchte ihn alle Tage, aber Gott gab ihn nicht in seine Hand. Auf dem Platz, wo David dann war, nachdem Gott ihm das deutlich machte, war es zwar gefährlich, es gab ständig Kämpfe und Reibereien, aber Gott gab ihn nicht in die Hand. Und nun zermürbt aber dieser Kampf. Und wer von uns kann nicht sagen, dass geistlicher Kampf gegen Sünde und alles, was ich erst schilderte, nicht zermürbt? Natürlich zermürbt das. Und nun haben wir ja dieses Spannungsfeld, der alte und der neue Mensch. Und nun dachte David in seinem Herzen, 1. Samuel 27, nun werde ich doch eines Tages durch die Hand Sauls umkommen. Es gibt nichts Besseres für mich, als eiligst in das Land der Feinde, also der Philister, zu entrinnen, dann wird Saul von mir ablassen, mich weiter im Gebiet Israel zu suchen und ich werde seine Hand entrinnen. Jetzt macht David sich Gedanken, immer wieder. Und er sagt, es gibt nichts Besseres,
Er denkt in seinem Herzen. Was denkst du in deinem Herzen? Welche Wünsche hast du? Es gibt doch nichts Besseres für mich als von diesem Partner endlich loszukommen. Ja? Der andere ist viel besser. Als endlich aus dieser Gemeinde rauszugehen. Als diese Aufgabe zu machen, die kann ich viel besser als der andere. Als das oder jenes. Es gibt doch nichts Besseres für mich, als mich dort darzustellen. Als diesen Platz einzunehmen. Ja, für dich. Für dich. Aber ist es das Beste für die Gemeinde und für die, die dir anvertraut sind? Und wir lesen hier nicht, dass David seine Männer fragte und dass die Ältesten dieser Männer und seine Freunde ihm irgendwie etwas sagten. Er dachte es für sich, es gibt nichts Besseres für mich. Aber es geht gar nicht um mich. Es geht gar nicht um einen alten Menschen. Es gibt nichts Besseres für den Herrn. Was ist das Beste für den Herrn? Und so ist dieser geistliche Kampf ganz einfach in Davids Leben. Was ist das Beste für mich? Ich gehe. Ich gehe und die Schlussfolgerung ist, dort wird mich Saul nicht suchen. Natürlich. Und der Hintergrund ist, David misstraut Gott. David misstraut Gott, dass er ihn an dem Platz, wo Gott ihn hingestellt hat, nicht vollkommen bewahren wird. Wenn du dir selbst einen Platz aussuchst, misstraust du Gott, dass er dich an den rechten Platz führen wird. Und misstraut dir, wenn du nicht alle deine menschlichen, natürlichen Dinge einsetzt, um irgendwas zu tun oder nicht zu tun, dass Gott schon für dich handeln wird. Du misstraust Gott. Du vertraust ihm nicht in allen Dingen. Und darum ist Angst und Unglauben ein wichtiges Motiv. Und es kommt eben dann dazu, dass Ungehorsam eine Rolle spielt. Er ist ganz dem Wort Gottes ungehorsam. Er kennt das Wort Gottes, aber er handelt nicht danach und tut was anderes. Darum möchte ich uns einfach ermuntern. Vor jeder Entscheidung, setz dich hin, setzen wir uns hin und hinterfragen unsere Motive. Was ist das Motiv, warum ich das tue? Ist es mein Motiv oder ist es das Herrn Motiv? Ein zweiter Punkt. Alle Entscheidungen haben Folgen. Was waren die Folgen? Wer weiß es, was dann passierte, als David nach Ziklag ging? Hat jemand die Geschichte im Kopf? Jetzt sind so viele hier, niemand traut sich, was zu sagen. Okay. David musste kämpfen. Wir müssen uns das einfach vorstellen. Das waren 600 Männer, die waren kampferprobt und die waren jetzt in dieser Stadt, da war rundherum eine Mauer. Ja, von was sollten die leben? Frauen hatten sie ganz wenig. Und wollten sie jetzt rausgehen und Ackerbau machen? Die waren keine Ackerbauer, waren auch keine Viehzüchter. Von was haben sie denn in Juda gelebt? Ich habe am Ende ganz 5 Verse gelesen, in diesem Kapitel 30. Da waren ganz viele Städte aufgezählt. Überall, wo David im Land Juda umhergegangen ist, haben ihn Städte unterstützt. Da war er nicht mehr. Jetzt ist er da. Und was ist das Einzige, was David kann? Kämpfen. Schafe weiden konnte er auch noch, aber es war nichts für 600 Mann. Und also musste er sich jetzt auf den Weg machen und musste kämpfen. Er musste also eine Stadt nach dem anderen angreifen, damit er ein bisschen was zu essen hat und damit er Kleider hat. Und so machte er sich jetzt auf und machte Raubzüge. Und er musste ja irgendwo einfallen, er wohnte bei den Philistern, also konnte er die Philister nicht bekämpfen. Nach Juda konnte er auch nicht, das waren ja seine Landsleute. Also fiel er in Feinde ein, die von beiden Feinde waren. Und nachdem er dann nach diesem Raubzug zurückkam zu dem König der Philister, dann teilte er ihm mit, dass er gerade in Juda eingefallen ist und dieser dachte das auch so. Also David log, David kämpfte Kämpfe, die Gott nicht wollte. Er musste sich selbst versorgen und er war sehr grausam. Denn damit nicht rauskam, was er dort tat, brachte er Männer und Frauen und alles um. Er war ein böser Mörder geworden, dieser David. Soweit kam es. Und dann zum Schluss, die Vorgeschichte ist ja, dass die Philister ihn noch einladen zum Kampf gegen seine Landsleute. Dahin kommt man, wenn man eigene Wege geht, die natürlich auf den inneren Menschen zurückgreifen. Grausamkeiten, Lügen, Ungehorsam. Sünde ist der Menschen Verderben, das müssen wir sagen. Und es beginnt, wenn wir unserem alten Menschen nachgeben. Dann kommen Dinge in unser Leben, die das Verderben sind. Natürlich ist es das Verderben, wenn man sagt, Mensch, der Partner, der würde vielleicht besser zu mir passen, also mache ich das heimlich. Aber es ist der Menschen Verderben, darum geht unsere Gesellschaft kaputt. Und so ist es im ganz Kleinen und im ganz Großen. Jede Entscheidung hat Folgen. Nicht jede Entscheidung hat ganz offensichtliche Folgen der Sünde. Es gibt auch gute Entscheidungen, die haben natürlich nicht die Folge, dass Sünde entsteht. Aber es zog sich ganz viel nach und David merkte, da, wo ich war, hat Gott mich versorgt. Da, wo ich jetzt bin, muss ich mich selber kümmern. Und zu allen Mitteln. Nummer zwei, er erlebte Verlust. Nun war er in dieser Stadt, in dieser hochgelobten Position, endlich kein Saul. Ja, aber er kommt zurück und alles ist weg. Seine Familie ist weg, seine Stadt ist kaputt, seine Habe ist weg, alles weg. Und was ist noch weg? Wer weiß es noch? Was hat David noch für einen Verlust erlebt? Neben diesen materiellen Dingen? Wie bitte? Seine Frauen sind weg, ja? Kinder? Ja, was noch? Das Vertrauen seiner Leute ist weg, ja? Der Frieden ist weg, den er vorher hatte. Die ganze Gemeinschaft ist kaputt. Ja, es gibt keinen Frieden mehr unter diesen Leuten. Sie hinterfragen den David, die stellen alles in Frage, sie wollen ihn sogar umbringen. Ein Desaster hat er früher noch nicht erlebt. Und das fing an mit selbsttätigen Entscheidungen. Natürlich gibt es immer wieder Angriffe und die Seele des Volkes war erbittert. Natürlich war jeder erbittert wegen seiner Söhne und wegen seiner Töchter. Hier erfahren wir, dass die anderen also auch noch Kinder und hatten. Alle waren erbittert. Wir verlieren nicht immer auf eigenen Wegen materielle Dinge. Aber wir verlieren vielleicht in der Familie Frieden. Wir verlieren in der Gemeinde Frieden. Wir verlieren den Zusammenhalt, wenn es nach menschlichen Dingen geht. Denn nur der Geist Gottes führt zusammen. Und wir sind Geschwister ganz unterschiedlicher Herkunft. Und wenn wir jetzt fleischlich miteinander umgehen, dann muss es auseinandergehen. Nur wenn wir geistlich miteinander umgehen, jeder an seinem Platz, dann kann es ja auch nur zusammengehen. Und so müssen wir uns vom Geist Gottes leiten lassen. Und David hat das also nicht getan. Darum war ein großes Gegeneinander. Und nun kommt ein weiterer Punkt. Hinterfragen ist gefragt. Das ist etwas ganz Wunderbares. Und hier leuchtet dieser David vor als ein großes Vorbild für mich. Kannst du dich, kann ich mich hinterfragen? Nun, David könnte jetzt sagen, ihr lieben Leute, ich bin zwar ein Führer, aber niemand hat mir widersprochen. Ihr wart doch alle froh, dass wir nach Philisterland gegangen sind. Ihr habt doch alle davon profitiert. Wir hatten endlich unsere eigene Stadt. Das wolltet ihr doch alle. Ihr seid doch schuld. Habt jemand von euch was dagegen? Aber hier sehen wir, alle sagen, du David, du. Immer der andere. Wir lesen nichts davon, dass David irgendjemand die Schuld in die Schuhe legt, sondern wir sehen, dass hier jemand so handelt und ist, wie Gott sich das vorstellt. Und da müssen wir fragen, kann man sich vor Gott zu tief demütigen? Kann man das? Demütigen bedeutet hier, gibt es in meinem Leben Dinge, die dazu, zu dieser Situation beigetragen haben. Auch wenn ich vordergründig denke, alle anderen sind schuld, so zeichnet sich der Demütige darin aus, dass er sagt, es könnte auch sein, dass ich dazu beigetragen habe und Herr, wenn es so ist, dann mach es doch deutlich. So sehr, wie David sich demütigt, so sehr kann ihn Gott auch erheben und ihm helfen. Dem Demütigen Gott gibt Gott Gnade und dem Aufrichtigen lässt er es gelingen. Wir können nicht zu viel aufrichtig und zu viel demütig sein. Es ist ein wunderbarer Weg, sich zu demütigen, vor Gott und vor den anderen. Und David ist demütig. Er macht jetzt vor allen deutlich, ich kann nicht mehr. Priester, bring das Ephod, lass uns fragen nach Gottes Willen. Den habe ich vorher nicht gefragt. Nun, er fragt nach Gottes Willen, nach dem weiteren Weg. Soll ich jetzt den Feinden nachjagen? Und hier ist etwas ganz Wichtiges. Der hofft vergeblich auf Gottes Antwort, der sie nicht befolgen will. Herr, was willst du, was soll ich tun? Soll ich jetzt mit dem ins Bett gehen vor der Ehe? Brauche ich gar nicht fragen. Steht klipp und klar in der Bibel, dass es falsch ist. Soll ich dorthin gehen, wo ich eigentlich im Grunde genommen weiß, das ist eigentlich gar nicht mein Platz. Aber wenn ich nicht bereit bin, völlig neutral, Gottes Willen, egal was er sagt, zu befolgen, brauche ich ihn nicht fragen. Und darum wird mir auch Gott nicht antworten. Und darum bin ich davon überzeugt, dass wenn Gott gesagt hätte, David, deine Frauen und eure Kinder sind weg, das ist nun mal die Folge deiner Sünde, geh jetzt in das Land Juda und lebe mit diesem Verlust, hätte David das gemacht. Sicher. Und weil David so bereit war, Gottes Antwort in allen Aspekten zu akzeptieren, hat Gott ihm auch gesagt, geh, folge ihnen und du wirst sie erreichen und du wirst deine Leute auch befreien. Das zeichnet einen wahrhaft Demütigen aus, dass er sagt, ich kann es nicht. Ich weiß nicht, Gott, was du wirklich willst. Mach es mir deutlich, ich bin bereit, alles zu tun, was du möchtest, egal wo, ich will dir dort dienen. Das zeichnet den Geistlichen aus. Und diese Kämpfe sind immer, immer da. Und nun hat David erkannt, was er tun soll. Fragen nach Gottes Willen. Und jetzt kommt ein weiterer Punkt. David weiß, was er tun soll. Jage ihnen nach. Aber wie soll er jetzt stark sein, um das zu tun? Wir lesen in Epheser 6, Vers 7, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Ja bitte, wie geht denn das? Wie können denn Kinder Gottes stark sein in der Macht seiner Stärke? Ganz einfach. Ganz einfach. Wenn sie wissen, wo Gott sie hinhaben will, wenn sie wissen, wo Gottes Weg lang geht, dann ist Gott ihnen vorangegangen, dann brauchen sie nur noch hinterhergehen. Ganz einfach ist das. Stellen wir uns einen Winter vor, verschneit, tiefer Schnee, ganz komisches Unterholz, du kannst dort nicht durchgehen. Aber vor dir fährt eine riesengroße Maschine, die schiebt den Schnee weg, die macht alles weg. In der Macht dieser Maschine kannst du durchgehen. So einfach ist es. Aber wenn du sagst, ich gehe einen anderen Weg, dann musst du dich durch dieses Unterholz durchkämpfen und dann ist deine eigene Kraft gefragt. Wenn du also weißt, das ist Gottes Weg, dort steht Gott mir bei, dann kannst du diesen Weg gehen, aber nur in Gottes Kraft, weil er mit dir geht. Und auf da kannst du dich verlassen. Und das hat David auch gemerkt. Im Bewusstsein der Führung Gottes, im Bewusstsein der Bewahrung Gottes kann er diesen Weg gehen. Und liebe Brüder, liebe Schwestern, liebe Freunde, wenn wir erkennen, was Gottes Weg für unser Leben ist, dann wissen wir, dass wir auf diesem Weg Gott gesegnet sind. Das kann völlig unpolitisch sein. Das kann nach unserer heutigen Zeit gar nicht anerkannt sein. Aber wir gehen in der Kraft und der Macht seiner Stärke, weil er dort vorangeht. Und wir werden ihn dort erleben. Und dann müssen wir alle unsere Sorgen, die wir dann haben, wird es gelingen, auf ihn werfen. Denn er ist besorgt für uns. Und wir müssen die Mächte, die in uns sind, nämlich das eigene Fleisch, niederkämpfen. Die sagen eben, ach, das bringt doch nichts. Ach, das hat doch keinen Sinn. Ach, das wird sowieso nichts. Das ist das eigene Fleisch, die eigene Natur. Der Teufel versucht es jetzt auf diese Art. Das bringt doch sowieso nichts. Lass es doch. Leb doch. Warum willst du dich denn aufreiben in diesem Kampf, David? Lass es sein, Markus. Oder setzt euren Namen ein. Und diese Mächte müssen wir niederkämpfen, weil wir sagen, Herr, ich habe das erkannt, ich will es tun. Und diese emotionale Stärke, die stärkt auch die anderen. 400 Mann lassen sich davon beeindrucken und kommen mit. Das ist etwas ganz Wunderbares. Da kann eine ganze Gemeinde da niederliegen, aber wenn es einige Brüder gibt, die erkennen, was Gottes Willen wirklich ist und die Gottes Willen gehen, egal wie unpopulär diese Entscheidung ist, aber wenn sie mit dem Willen Gottes 1:1 übereinstimmt, dann können sie andere mitnehmen. Warum? Und 200 Mann blieben zurück. Die Zeit ist abgelaufen. Warum blieben denn die 200 Mann zurück? Gestattet mir noch 5 Minuten. 200 Mann blieben zurück. Das waren Recken. Das waren Ritter. Die waren stark. Manche konnten es mit 1000, manche mit 100 Mann aufnehmen. Und sie hatten noch nicht mal gekämpft. Die sind zum Kampf gezogen, wurden dann zurückgeschickt und standen nun vor ihrem kaputten Haus. Und sie hatten keine Kraft mehr, ihre Familie zu befreien, weil sie fertig waren. Weil sie emotional schwach waren. Und so gibt es auch Geschwister, die vielleicht mal vorangegangen sind und später wieder vorangehen, die aber aufgrund gewisser Widrigkeiten in ihrem Leben und gewisser Niederlagen und gewisser Probleme emotional so geschwächt sind, dass sie keine geistliche Kraft mehr haben und keine Aufgabe mehr wahrnehmen können. Und sie bleiben zurück. Und es ist wunderbar, wie David damit umgeht. Die anderen ziehen dann in den Kampf und sie gewinnen und sie kehren zurück. Und da gibt es die, die auch nur in der Kraft Gottes gegangen sind, die 400 Mann. Sie sind auch nur in der Kraft des Herrn gegangen, aber sie haben die Sicht Das haben wir alles getan. Und die anderen, die zurückgeblieben sind, die kriegen überhaupt nichts davon. Und David sagt, das hat uns der Herr gegeben. Und damit haben alle den Segen. Und später sehen wir, alle 600 Mann ziehen ein, als David zum König wird. Alle 600 Mann ziehen weiter für David in den Krieg. Und so sieht es auch unser Herr Jesus. Es gibt immer wieder Punkte, wo andere Geschwister, wo einige Geschwister schwach sind, emotional. Und sie können mitgenommen werden. Nicht auf jeden Dienst, aber irgendwann werden sie wieder mitgenommen und sie werden nicht verachtet. Sie werden mit hineingenommen, weil der Herr die Kraft gegeben hat. Also David hat den Blick und natürlich gehört zu diesem Kampf auch dazu, dass man die Hände nicht in den Schoß legt. Dass man erkennt, ich habe diesen Weg vor und den gehe ich jetzt. Ich packe das an, ich tue etwas. Und was hilft in diesem Kampf? Natürlich Gott. Aber zuerst hilft einmal das Wissen des inneren neuen Menschen, das ist der Platz, wo Gott mich hinhaben will. Und in dieser Aufgabe segnet mich Gott. Und das will ich tun. Und dabei wird Gott mir helfen. Und dieses Bewusstsein, das hilft mir. Zuallererst das Bewusstsein, dass Gott hilft, hilft dem David. Und dann kann er diesen Weg gehen. Und dann hilft Gott tatsächlich. Sie begegnen einem Ägypter, der führt sie. Also Gott macht gewisse Punkte deutlich. Sie bekommen reiche Beute und sie erfahren die Gnade Gottes. Wisst ihr, ich wäre in meinem Leben auch verzweifelt, wenn Gott mit mir so gehandelt hätte, wie ich gehandelt habe. Und wenn Gott an David so gehandelt hätte, wie David gehandelt hat, dann wäre mit ihm nichts mehr. Er, der brutal ganze Städte ausgelöscht hätte, hat es doch nicht verdient, dass seine Frauen und Kinder am Leben bleiben, oder? Aber Gott gibt nicht nach Verdienst. Das ist eine wunderbare Gnade. Es gibt keinen besseren Herrn als diesen Herrn. Und es ist so gut, sich vor ihm zu demütigen. Denn er gibt nach dem Maß seiner Gnade und David bekommt seine Familie zurück. Und er bekommt sogar noch mal die Königskrone. Wenn wir etwas weiterlesen. So einen Mann kann Gott gebrauchen, der so fehlgetreten ist, aber der sich gedemütigt hat. Gott segnet den Aufrichtigen und er kann zum Segen sein. Später haben wir gelesen, dass er alle die Städte belohnt, die ihn unterstützt haben. Und jetzt sehen wir, dass David ein Bild ist für unseren Herrn Jesus in der Niedrigkeit. Die, die ihn unterstützt haben in seiner Niedrigkeit, als alle gedacht haben, David, Saul ist König, aber David, wer weiß, was das für ein Hirngespinst ist, aber die ihn trotzdem unterstützt haben, die erkennen, Jesus Christus ist der wahre König. Aber es ist ihm noch nicht alles unterworfen. Ja? Als David in Juda umhergezogen ist, war ihm nicht das Königreich unterworfen. Er kämpfte in der Niedrigkeit. Es ist ihm noch nicht alles unterworfen, aber ich will diese niedrigen Dinge tun. Ich will ihn unterstützen. Ich will das Werk des Herrn unterstützen. Die segnet er. Als er später dann die Königskrone hat und vor allem als König offenbar wird, dann beschenkt er von seiner reichen Beute. Es ist nicht so, dass du für den Herrn Jesus etwas tust zu deinem eigenen Schaden. Er wird dich reich, reich segnen. Und wir haben das Lied gesungen, dein Wort ist ein Licht auf meinem Weg. Es ist wunderbar. Es hat mir geholfen, auch noch einmal sicher zu sein, dass wir über dieses Thema sprechen sollen. Geistliche Entscheidungen beginnen daher, dass ich das Wort Gottes frage. Dass ich in dem Wort Gottes zu Hause bin und dass ich es ganz gehorsam auslebe. Es ist nicht immer populär. Aber dieses Wort ist seit vielen Jahrtausenden das gleiche Wort. Und in diesem Wort ist Leben und göttliche Kraft. Und gesegnet sind die, die danach handeln. Möge Gott sein Wort segnen.